Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Horrorfach ist für manche Kinder Sport, für andere vielleicht Deutsch, aber für sehr viele mehr, sie ahnen es, Mathe. Da heißt es dann oft, check ich nicht, und irgendwann, wenn man älter ist, tja, war halt nie meine Stärke. Aber woran liegt das überhaupt? An den Schülern, für die die Mathematik zu hoch ist, weil sie an Rechenschwäche oder Denkunlust leiden? Oder aber am falschen Mathematikunterricht, der die Schülerinnen und Schüler nicht da abholt, wo sie stehen? Wie also muss sich Mathematikunterricht verändern, damit er allen gerecht wird? Ist offener Unterricht gerade in der Mathematik die Lösung? Und wie können digitale Medien den Matheunterricht verbessern? Über all diese Fragen wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. campus@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Mathe fürs Leben, so heißt diese Woche unsere Serie im Deutschlandfunk. Dabei würden sehr viele Schüler ihr Leben gerne um das Fach Mathematik erleichtern. Sie sagen, kann ich nicht, verstehe ich nicht und brauche ich auch nicht diesen Sinus, Cosinus, Quadratwurzelkram. Warum das so ist und wie Mathematikunterricht besser, vielleicht auch lebensnäher werden kann, das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Mit Matthias Ludwig, Professor für Mathematikdidaktik an der Uni Frankfurt. Mit Sebastian Schmidt, Mathematiklehrer und Erfinder der Online-Lernplattform Flipped Classroom. Und mit Jan-Martin Klinge, Mathematiklehrer an der Gesamtschule Eiserfeld bei Siegen. Hallo alle zusammen.
Ja, grüß Gott.
Herr Klinge, fangen wir mal mit Ihnen an. Warum ist Mathematik für so viele Schüler ein Horrorfach? Weil es einfach schwieriger ist als Bio oder Erdkunde?
Diese Frage zu beantworten fällt mir total schwer, weil meine Erfahrung eine ganz andere ist. Ich habe in meinem Leben noch nie erlebt, dass Kinder zu mir gegangen sind, gesagt haben, das ist mein Horrorfach oder ich komme mit Bauchschmerzen in ihren Unterricht. Das kenne ich nicht. Für mich ist das ganz bestimmt kein Horrorfach und ich glaube, für meine Schüler sprechen zu können, für die auch nicht.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Schmidt? Erleben Sie das so, dass Kinder zu Ihnen kommen, Mathematik ist mein Horrorfach, wie können wir das ändern?
Naja, zumindest von der Grundschule kommen vielleicht schon ein paar und sagen, oh, Mathe ist jetzt nicht mein Lieblingsfach. Aber so wie es der Herr Klinge beschreibt, ich glaube, man kann sie gut genug auch so hinkriegen, dass man dann Begeisterung fürs Fach wecken kann und dementsprechend das irgendwann nicht mehr so ist. Es gibt einzelne Themen, wo es vielleicht nochmal Horror wird, weil man es eben nicht gleich versteht. Aber ich glaube nicht, dass sie den Wort Horror in den Mund nehmen täten, sondern es ist halt wie bei jedem anderen Fach auch, kapiere ich halt gerade nicht.
Hm. Herr Ludwig, wie sehen Sie das? Ist Mathematik irgendwann, sagen wir mal, in der Mittelstufe ein so anspruchsvolles Fach, dass man als Lehrer zwangsläufig den einen oder anderen Schüler verliert, der nicht mehr wirklich mitkommt?
Nun, ich würde sagen, dass in der Mittelstufe natürlich die Mathematik sich verstärkt. Es ist wesentlich anspruchsvoller, weil dann gerade vielleicht im Gymnasium das Beweisen dazukommt, was aber in den letzten Jahren doch stark abgenommen hat. Und da kommt es natürlich darauf an, wie die Lehrerin oder der Lehrer die Schüler dazu gewinnt, eben eines der wesentlichen Bestandteile der Mathematik zu erfahren.
Hm. Sie kennen ja den Mathematikunterricht in Deutschland, haben den ja auch in verschiedenen Bundesländern untersucht. Wird Mathematik ganz global gefragt, so unterrichtet, dass man die Schüler und Schülerinnen motiviert?
Nun, das ist eine Frage, die muss man natürlich jedem einzelnen Lehrer oder jeder einzelnen Lehrerin stellen. Die Motivation ist mit eines der größten Faktoren, um Lernerfolg zu erzeugen. Da spielt es keine Rolle, ob Sie jetzt Mathematik unterrichten oder ein anderes Fach. Und gerade bei diesem Punkt Motivation muss man ansetzen.
Herr Klinge, wie motivieren Sie Ihre Schüler?
Ich zu meiner Hintergrundgeschichte, ich arbeite ja an einer Gesamtschule. Das heißt, vereinfacht gesprochen habe ich ein Drittel Kinder mit Hauptschulempfehlung, ein Drittel Kinder mit Realschulempfehlung, ein Drittel Kinder mit Gymnasialempfehlung. Das heißt, wenn ich mich vorne an die Tafel stelle, dann kann ich immer so eine Gruppe gerade ansprechen und die anderen sind dann jeweils überfordert oder unterfordert. Motivation heißt für mich, ich muss mir was ausdenken, dass ich die Kinder alle adressatengerecht anspreche. Also, dass ich nicht ein Drittel da sitzen habe, die sagen, ich verstehe kein Wort, das ist mir zu schwer. Und ein Drittel da sitzt und sagt, das ist mir einfach viel zu langweilig, ich habe keine Lust, hier dabei zu sitzen. Und das ist die Herausforderung, die da dahinter steckt.
Also, Sie machen eigentlich dreimal Unterricht in einer Stunde.
Genau, also damit habe ich jetzt auch nicht irgendwie was Großartiges erfunden. Das machen die Grundschulen schon seit vielen Jahren, nämlich den Unterricht zu öffnen, weg von mir als zentralen Input zu gehen und den Kindern eine Unterrichtsumgebung, eine vorbereitete Unterrichtsumgebung zu präsentieren, in dem sich jedes Kind so seinem Niveau entsprechend mit Material oder Material aussuchen kann und damit beschäftigen kann. Ich glaube, das ist eine Form, die Kinder dann sehr motiviert.
Das ist ja eigentlich das, was man ja schon seit Jahren fordert, differenziert unterrichten. Herr Ludwig, würden Sie sagen, dass das in der Regel so läuft im Mathematikunterricht in Deutschland oder steht doch der Frontalunterricht nach wie vor im Vordergrund?
Also ich bewundere Herrn Klinge für sein Engagement, dass er für drei verschiedene Lerngruppen das gerade im Mathematikunterricht so aufbereitet, dass das funktioniert. Es ist leider nicht die Regel, dass jede Lehrerin oder jeder Lehrer das genauso macht, weil es halt wahnsinnig aufwendig ist für diese drei Lerngruppen oder manchmal sind es ja auch sogar mehrere, wenn sie auch noch Inklusion mit dazu nehmen, das aufzubereiten. Also ich habe da jetzt keine genauen Zahlen und ich weiß es nicht, aber meine Erfahrung sagt, dass eben gerade im Gymnasium das nicht so laufen wird.
Hm. Herr Schmidt, wie ist das bei Ihnen? Differenzieren Sie auch für drei Lerngruppen?
Ja, ich bin da dem Herrn Klinge sehr nahe. Ich habe auch drei Lerngruppen, so schwer, mittel und einfach, wo die Schüler sich dann selbst zuweisen können, weil mir die Motivation echt auch wichtig ist und die funktioniert eben über eine Wirksamkeit. Also ein Schüler, der im Frontalunterricht nach 10 Sekunden abgehängt ist, der wird nie wieder wirksam in den Unterricht mit eingebunden. Und deswegen ist es mir wichtig, dass jeder seine Aufgaben auf seinem Niveau hat, um irgendwie an die Mathe ranzukommen. Klar kann er da dann nicht stehen bleiben, da muss ich dann natürlich im Hintergrund als Coach versuchen, ihn aufs nächste Level zu bringen. Aber so versuche ich halt, die Schüler zu Partizipanten im Mathematikunterricht werden zu lassen und eben nicht als Rezipienten da irgendwie drin zu setzen. Ich hoffe, ich habe jetzt deutschmäßig die Worte richtig verwendet. Dass die Schüler eben aktiv werden, selbst aktiv und Verantwortung für ihr Lernen übernehmen müssen. Das ist auch nicht leicht, da tun sie sich auch schwer. Da muss man manchmal auch ein bisschen mehr dazu arbeiten, dass sie das können. Aber sie sind eigentlich die Lernenden und sie müssen eigentlich das Zeug machen, was am Schluss rauskommt. Ich sage das auch in meinen Erklärvideos, die ich verwende. Wenn man etwas selbst löst und selbst kann, dann kann man sich oft viel besser und nachhaltiger merken.
Hm. Herr Klinge, wie ist das bei Ihnen? Also wie kriegen Sie das hin, für diese drei Gruppen diesen Unterricht vorzubereiten? Also ich stelle mir das nicht so einfach vor.
Ich arbeite ganz viel mit Lerntheken. Das heißt, ich erstelle im Vorfeld eine Gruppe an Aufgaben, irgendwie so 20, 25 Stationen, die nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden differenziert sind und die lege ich den Kindern hin. Und dann gibt es einen kurzen Input in so ein neues Thema, beispielsweise den Pythagoras, dann irgendwie reiße ich das Thema schon mal an. Und die Leute, die sehr fit in Mathematik sind, die haben dann schon eine Ahnung und die Leute, die sagen, Mathe ist irgendwie nicht so richtig mein Ding, die haben nach 5 Minuten schon nicht mehr zugehört, also jetzt plakativ und überspitzt formuliert. Und dann lasse ich die 4 Wochen lang mit diesem vorbereiteten Material arbeiten. Und in diesem Material sind dann manchmal Forscheraufgaben, manchmal Spiele dabei, also so ein ganz breiter Fundus. Und wer sagt, Mathe fällt mir ganz schwer, der wendet sich erstmal an die ganz einfachen Aufgaben, in denen dann ganz simpel der Pythagoras abgefragt wird. Und bei den schwierigeren Aufgaben ist dann manchmal schon verschiedene Beweisarten drin. Und dadurch, dass ich die verschiedenen Kinder auf ihren Niveaus jeweils konkret anspreche, sind die gut dabei. Und langweilen sich nicht. Ich selber habe mit meinem eigenen Unterricht eigentlich nicht mehr viel zu tun. Also ich 9 von 10 Stunden sitze ich vorne und ich will nicht sagen trinken Kaffee, aber ich gucke den Kindern zu und kann dann denen gezielt helfen, die gerade mal Hilfe brauchen.
Ja. Wir wollen da gleich nochmal näher drauf eingehen, auch wie Sie das selber erfunden und zusammengestellt haben. Aber dass in Mathematik vieles nicht gut läuft in Deutschland, das zeigt auch die letzte PISA-Studie. Da sind die deutschen Schüler deutlich abgesackt, auch wenn sie noch über dem Durchschnitt liegen, international gesehen. Und schaut man sich dann die einzelnen Bundesländer an, dann schneidet zum Beispiel das Land Hamburg nicht so gut ab in Mathematik. Platz 14 von 16 hat Hamburg bei der letzten Vergleichsstudie belegt. Da hat man allerdings reagiert und eine Kommission zur Verbesserung des Mathematikunterrichts eingesetzt. Und ein Mitglied ist die Darmstädter Mathematikdidaktikerin Regina Bruder. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was da zurzeit falsch läuft im Mathematikunterricht.
Ja, gedacht ist, dass man im Mathematikunterricht so gewisse Grunderfahrungen macht, wie Heinrich Winter gesagt hat. Ja, dass man zum Beispiel erfährt, dass die Mathematik eine deduktiv geordnete Welt ist, dass man mit der Sprache der Mathematik sich auf der gesamten Welt verständigen kann, was eine unglaublich tolle Geschichte ist. Aber so etwas wird nicht in der Klassenarbeit geprüft. Ne? Das ist eine Erfahrung, die man machen soll. Eine zweite Erfahrung ist, es geht darum, Problemlösestrategien zu lernen. Und die gehen weit über die Mathematik hinaus. Dieses zum Beispiel Rückwärtsarbeiten. Wenn man jetzt einen Schlüssel verbummelt hat oder seine Brille sucht, dann wendet man ja eine bestimmte Strategie an, wenn man erfolgreich sein will. Und das hat auch was mit Mündigkeit zu tun, dass man also mit seiner Welt kritisch umgeht, um zu gucken, was sind Fakten, was sind keine Fakten, was sind zulässige Argumente, wenn argumentiert wird. Das alles könnte und sollte man im Mathematikunterricht lernen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das also noch ein Ziel, was noch nicht erfüllt ist.
Wird im Mathematikunterricht derzeit zu viel gerechnet und zu wenig gedacht?
Es wird schon noch viel gerechnet, was auch gut so ist, und möglichst viel auch noch gerechnet ohne Taschenrechner, hoffentlich. Ja, um einfach so eine Mustererkennung zu entwickeln. Und das würde etwas mit Denken zu tun haben. Das heißt, wenn jetzt die richtigen Dinge gerechnet wären, um es mal jetzt so platt zu sagen, dann würde man ja dabei auch denken. Wenn man nur Schemata ausführt, ja, also so eine Art Päckchen rechnen, wo einfach nur die gleichen Aufgaben 10-mal gemacht werden, das macht überhaupt keinen Sinn. Dabei wird dann auch nicht gedacht. Aber das ist auch schon längst nicht mehr der Standard.
Sie waren jetzt Teil einer Kommission für die Reform des Mathematikunterrichtes in Hamburg. Welche Empfehlungen haben Sie da getroffen?
Eine ganz wichtige Empfehlung ist, denke ich, dass tatsächlich auch ausreichend Mathematikunterricht stattfinden sollte. Ja, dass also die Unterrichts-, die Lernzeit auch sinnvoll genutzt wird, dass binnendifferenziert gearbeitet wird. Dann wäre es gut, wenn die entsprechenden Bildungsstandards, also die Lehrpläne, auch ein Stück weit noch konkretisiert werden, damit die Lehrkräfte auch möglichst genaue Vorstellungen haben, was an den einzelnen Jahrgangsübergängen tatsächlich beherrscht werden soll, ne, um also ein erfolgreiches Weiterlernen zu ermöglichen. Bis dahin, dass man im Unterricht auch binnendifferenziert arbeiten kann. Und da wäre es zum Beispiel gut, zum Beispiel in der 5. Klasse, gerade wenn die Klassen neu zusammengestellt werden, dass man dann die Klassen doppelt steckt, wie in Berlin das teilweise gemacht wird. Dass zwei Lehrkräfte in eine Klasse gehen, um überhaupt diesen Förderbedarf, der teilweise aus der Grundschule mitgebracht wird, überhaupt diagnostizieren zu können und individuell auf die Kinder eingehen zu können. Das wäre sinnvoll eingesetztes Geld.
Ein Punkt in Ihren Empfehlungen fand ich besonders interessant, die Zeit vor der Schule besser nutzen. Also muss mathematische Bildung schon in der Kita anfangen?
Ja, gerade die Kleinkinder, die haben so einen unglaublichen Wissensdrang und wollen sich mit so viel auseinandersetzen. Und es wäre einfach schade, wenn Kindergarten nur so etwas ist wie eine Beschäftigung, dass die Kinder eben nichts Böses tun und sich wehtun, sondern einfach irgendwie Spielzeug haben, sondern man kann, wie das in der Schweiz üblich ist und wie es auch in den neuen Bundesländern schon lange üblich gewesen ist, dass es direkt Bildungsangebote für kleine Kinder gibt, dass man mit Mengen, Vorstellungen umgeht, dass man auf die Art und Weise dann auch Sprache lernt. Also das hat ja alles etwas miteinander zu tun. Und erste kleine Abstraktionsleistungen vollzogen werden. Das machen Kinder gerne. Man muss ihnen nur die Gelegenheit dazu geben.
Warum ist ausgerechnet Mathe immer das Fach, wo viele Schüler dann nach Klasse 4, 5 oder 6 sagen, das ist mein Horrorfach, das kann ich nicht? Also bei Erdkunde passiert das ja eher selten.
Naja, nun ist Mathematik natürlich auch ein Fach, in dem man über mehrere Stunden hinweg dann relativ schnell erfahren kann, wo die Grenzen sind. Ja, man erfährt schnell, was man schafft, wie weit man springen kann. Wenn Sie das mit so einem Weitsprung in einer Weitsprunggrube vergleichen, man sieht ziemlich schnell, wie weit man kommt. Das kann man messen. Ja, und das ist im Sport anscheinend ja normal, nicht? Also da jammert niemand drüber, dass der eine wird Schulmeister und der andere schafft mal gerade in die Grube zu springen, ist völlig okay. Aber in Mathematik anscheinend nicht, dass man akzeptiert, okay, mit Übung, mit viel Training werde auch ich kein Schulmeister werden. Und trotzdem wird Übung helfen und man wird besser werden können. Das ist vielleicht auch heutzutage ja so ein bisschen nach hinten gedrängt worden. Das ist, wir haben es immer noch mit Spaßgesellschaft zu tun. Es muss immer alles gleich ganz toll sein und super. Kinder werden auch sehr schnell gelobt für das, weil sie alles ganz toll können, obwohl es vielleicht selbstverständlich wäre. Und da kommt man tatsächlich in Mathematik an die Grenzen und sie werden sichtbar.
Das sagt die Darmstädter Mathematikdidaktikerin Regina Bruder. Sie war Teil einer Kommission zur Verbesserung des Mathematikunterrichtes in Hamburg. Herr Ludwig, sehen Sie das auch so? Selbst mit Üben kann nicht jeder Schulmeister werden?
Nun, erstmal, was Frau Guder gesagt hat, ist wirklich nur zu unterstützen. Wenn Sie üben, haben Sie natürlich immer einen Erfolg in einer gewissen Weise. Sie haben Aufgaben, an denen die Schüler wachsen können, dann kommt die nächst schwierigere Aufgabe. Wir an der Goethe-Uni sehen das ein bisschen in der Richtung, dass wir versuchen, eine andere Lernumgebung zu schaffen, also mit digitalen Medien, aber auch gleichzeitig die Umwelt mit einzubeziehen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass oft ein oder zwei Aufgaben schon reichen, um das Grundprinzip eigentlich zu verstehen und dann sogar den Lerneffekt zu haben, dass es über längere Zeit erhalten bleibt, im Gegensatz zu Aufgaben, die nur als Päckchenaufgaben geübt werden.
Also sonst vergisst man das schneller.
Ja, ja, natürlich. Wenn Sie keinen Kontext haben, an den Sie anbinden können. Ich meine, wenn Sie einen Weg zu Fuß gehen ohne ein Navigationsgerät, wenn Sie den einmal gegangen sind, dann vergessen Sie den nie mehr wieder. Wenn Sie aber durch den Weg geführt werden ständig, also das ist so wie eine Art Frontalunterricht, dann haben Sie es, ja gut, ich habe es verstanden, ich bin jetzt da hingekommen, aber den Weg nochmal selber gehen, fällt dann ja sehr, sehr schwer. Und da kann ich wieder nur sagen, also hier muss man Aufgaben finden, die exemplarisch das Prinzip der jetzigen mathematischen Einheit, sei es jetzt Pythagoras, sei es Sinus, Cosinus, darstellen und das eben daran auszuprobieren.
Hm. Ich möchte jetzt auch noch auf die einzelnen Reformvorschläge noch mal kurz eingehen. Einer Gerne. War ja Mathematik schon in der Kita, Herr Ludwig. Was ist davon zu halten?
Nun also, Mathematik beginnt ja wirklich schon im Vorschulalter. Ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Kinder gerne sortieren, dass Kinder gerne vergleichen, dass Kinder gerne Strukturen entdecken. All das ist ja schon Mathematik. Und auch das kann ich nur sagen, das muss auf jeden Fall in die Kitas oder in den Kindergarten hinein. Das erfordert aber natürlich auch eine spezielle Ausbildung der Betreuerinnen und Betreuer, die im Kindergarten arbeiten. Mhm. Also das ist eben nicht mit einer einfachen Lehre getan, sondern da gibt es ja auch schon Studiengänge jetzt an verschiedenen Hochschulen, die das anbieten. Das kostet aber wieder Geld. Also Bildung, gute Bildung kostet einfach Geld.
Ein weiterer Befund, mehr Unterricht, aber auch mehr Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen. Herr Klinge, sind das die richtigen Maßnahmen, um Schüler zu motivieren? Mehr prüfen?
Wenn Sie mich fragen, nein. Ich versuche in meinem Unterricht den Kindern irgendwann beizubringen und man ist ja immer so ein bisschen betriebsblind, wenn man da selber vorne steht. Aber ich würde behaupten, dass ein großer Teil meiner Kinder am Schluss eine Lust auf Lernen entwickelt. Denen geht es dann nicht mehr so sehr um die Klassenarbeit. Und die ist auch wichtig und da will man gute Noten schreiben. Aber für einen wesentlichen Teil meiner Klassen geht es am Ende darum, die haben einfach eine Lust am Neuentdecken. Die wollen auch irgendwann zügig neue Themen haben und wollen gefüttert werden. Mhm. Mit noch mehr irgendwie Klassenarbeiten und noch mehr Druck, weiß ich nicht. Ich brauche das nicht. Ich glaube, die Kinder könnten auch darauf verzichten.
Funktioniert das denn? Also schneiden die dann genauso gut ab wie andere Kinder? Bei anderen Lehrern? Sie kennen ja auch die Noten von den Kollegen sozusagen.
Bei solchen Dingen muss man immer ganz vorsichtig sein. Das hängt immer ganz stark ab, von welchem Standorttyp und welche Klassen man gehabt hat. Da ist die, würde ich mal sagen, die Menge an Klassen, die ich schon zum Abschluss geführt habe, zu gering, um da eine valide Aussage zu treffen. Aber de facto sind die Kinder alle sehr erfolgreich am Schluss abgegangen, nachdem ich sie abgegeben habe und auch sehr, sehr erfolgreich in die Oberstufe gestartet. Ja.
Ich möchte einem ersten Hörer die Gelegenheit geben, zu Wort zu kommen. Gordon Gillespie hat uns angerufen, beziehungsweise wir haben ihn zurückgerufen. Grüße Sie.
Hallo.
Sie plädieren für einen grundlegend anderen Mathematikunterricht, haben Sie uns geschrieben. Was würden Sie ändern?
Ja, genau, da hatte ich drei Aspekte, glaube ich, angeführt, die aus meiner leiblichen Schulerfahrung herrühren. Also in der Schule, das ist jetzt schon ein Weilchen her, so etwa 40 Jahre, habe ich nur Frontalunterricht erfahren in Mathematik. Und ich weiß nicht, woher es kam. Ich komme nicht aus einem Mathematikerhaushalt oder so. Ich hatte schon als kleines Kind irgendwie die Vorstellung, Mathematik ist anders als andere Fächer. Also insbesondere denkt man da für sich selbst. Und es reicht nicht, wenn irgendeiner sagt, ja, der und der hat gesagt und deshalb ist das so. Sondern man muss alles für sich selbst erfahren und durchdenken. Und dann komme ich in die Schule sozusagen und da erlebe ich was ganz anderes. Nämlich, ja, hier sind diese X'e, ist auch egal, was das ist. Stell dir einfach vor, das ist irgendwie eine Zahl und mach mal. Und jetzt rechne einfach so. Oder 4 ist eine 0 und mit 0 darfst du nicht teilen und so. Warum denn? Weiß ich nicht. Mach einfach. Und so. Also so war ungefähr der Mathematikunterricht. Und da ist mir also Mathematik sehr schnell verleidet worden, bis ich dann zum Glück später erfahren habe, dass Mathematik auch ganz anders sein kann. Und erst dadurch habe ich dann überhaupt das Mathematikstudium gewählt.
Und wie haben Sie das dann erfahren? Also wie kam das? Wenn nicht durch den Lehrer?
Ich hatte das Glück, dass ein neuer Schüler in der Oberstufe dazu stieß und er war Sohn eines Physikprofessors und der hat mich auf den Bundeswettbewerb Mathematik hingewiesen und meinte, hier, mach doch mal da so ein paar Übungen. Das sind ganz andere Aufgaben als die, die wir in der Schule machen. Und da habe ich dann erfahren, ja, man muss gar nicht hochstufige Theorie können, um wirklich interessante und auch wirklich spannende Übungen in der Mathematik machen zu können. Also wo man mit einer einfach dadurch, dass man eine andere Sichtweise auf ein Problem bekommt, sich auf einmal alles in Wohlgefallen auflöst. Das sind einfach so Aha-Momente, die man in der Schule gar nicht kriegt und die gerade die Mathematik so schön machen.
Jetzt sind Sie aber, wenn Sie beim Bundeswettbewerb waren, sozusagen Mathe-Crack. Also lässt sich das aus Ihrer Sicht auch auf die normalen Mathematikbegabten anwenden?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube gar nicht, dass ich jetzt so besonders begabt war. Ich hatte einfach nur eine Lust an abstrakten Denken und vielleicht so eine philosophische Ader. Und mich haben immer die philosophischen Aspekte von Mathematik mehr fasziniert. Also allein sowas wie, wie kann denn ein Raum gekrümmt sein in sich? Ich kann mir jetzt irgendwie eine gekrümmte Oberfläche vorstellen. Aber dass der gesamte Raum an sich irgendwie verkrümmt sein soll, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und trotzdem kann man darin Mathematik treiben. Und das ist eigentlich erstmal ein Faszinosum. Und das hat mich schon als Kind fasziniert. Und ich glaube, sowas, allein sowas würde auch schon ganz viele andere Kinder faszinieren. Oder allein, dass es viele verschiedene Formen von unendlich gibt. Also nicht nur ein unendlich, sondern unendlich viele Unendlichkeiten. Und wenn man allein mal sowas schon thematisiert im Unterricht, ich glaube, dann entwickeln viel mehr Kinder ein Interesse, auch wenn sie dann vielleicht nicht Cantorsche Mengenlehre irgendwann mal später machen werden.
Mhm. Ganz herzlichen Dank für diese Einsichten in die Mathematik. Mhm. Herr Klinge, Sie haben mir die ganze Zeit den Kopf geschüttelt.
Ja, das klingt jetzt am Radio dramatischer. Das ist, also ich kann das total nachvollziehen, diese Faszination. Und nun bin ich ausgebildeter Mathematiklehrer und teile das, aber in meiner Praxis habe ich da Fünftklässler und Sechstklässler sitzen, die leben in einer ganz anderen Lebenswelt. Die haben die müssen sich zum Teil alleine versorgen, weil die Eltern oder dann die alleinerziehende Mama den ganzen Tag in der Fabrik arbeitet. Die Kinder haben andere Sorgen. Den kann ich nicht mit einer Faszination über Unendlichkeit oder über gekrümmte Räume kommen. Die wollen ganz einfache Basic-Aufgaben, müssen die irgendwie haben. Die müssen ihr Leben bewältigen. Und das ist so der Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn wir an Schule denken. Es geht nicht immer nur um das Gymnasium und um gymnasiale Kinder, die große Freude am Lernen haben, sondern manchmal geht es auch um Kinder, die es nicht so leicht haben und die noch andere Dinge haben. Und ein großer Teil meiner Aufgabe ist nicht nur, mathematische Inhalte zu vermitteln, sondern auch zu erziehen.
Mhm. Aber der Punkt war ja auch so ein bisschen, dass den Kindern durch die Art des Unterrichts, wie er oftmals abläuft, die Lust an der Mathematik, am Denken verleidet wird. Herr Schmidt, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch den Eindruck, dass man das mehr nach vorne bringen könnte? Also dieses eher spielerisch zu erlernen, zu denken, die mathematische Denkweise sich anzueignen?
Natürlich, das bringt uns sehr viel weiter, wenn wir den Kindern spielerische Elemente mitgeben, wenn wir versuchen, sie entdecken zu lassen. Aber ich bin da mal wieder beim Herrn Klinge. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Stunde über eine Unendlichkeit mache, dann wird eben Mathematik vielleicht auch zu einem Hassfach. Die wollen eben manchmal nicht in meinen Unterricht kommen und am Schluss irgendwas total Geiles über Mathe gelernt haben, sondern sie wollen am Schluss wissen, wie sie zu einer 1 oder einer 2 kommen. Und dann gibt es eben auch noch ein Prüfungssystem und einen Lehrplan. Und dementsprechend muss ich halt allen gerecht werden. Ich muss diejenigen fördern, die vielleicht so einen kleinen bisschen in sich drin haben, die vertiefende Aufgaben brauchen, die offene, kompetenzorientierte Aufgaben brauchen, die vielleicht in der Reibung mit mir irgendwas brauchen, dass man sich gemeinsam philosophisch unterhält. Aber ich muss natürlich auch die bedienen, die einfach nur einen Dreier oder einen Vierer haben. Und wenn ich die jetzt alle frontal unterrichte, und deswegen ist für mich Frontalunterricht eigentlich per se überhaupt nicht gut, wenn ich die jetzt alle frontal unterrichte, dann unterfordere ich den einen, überfordere ich den anderen und dann führt es eben vielleicht zu einem Hassfach, weil die einen nichts können und die anderen nichts dürfen.
Das könnte jetzt ganz gut passen zu einem Punkt, den Herr Dirk Taglieber machen möchte, der uns angerufen hat. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Sie haben uns geschrieben, dass Sie nicht ganz so zufrieden sind mit dem Mathematikunterricht, den Ihre Kinder bekommen, Ihr Sohn.
Ja, genau. Also das Ganze war eigentlich so, unser Sohn besuchte bis zur 4. Klasse eine Montessori-Schule. Und das war eigentlich sehr lebendiger Unterricht, also weil sie eigentlich auch sehr viel Dinge machen. Also wenn es, die haben dann schon, was weiß ich, in der 2., 3. Klasse im Zahlenraum bis 1000 gerechnet. Und die hatten einfach Spaß daran, die haben Wurzelziehen gemacht, ja. Und dann ist er aufs Gymnasium gekommen und super gut auch da angekommen. Hat eigentlich nur Einsen, das habe ich auch geschrieben, eigentlich nur Einsen gehabt bis jetzt in die 10. Klasse. Dann ist er jetzt vor 1,5, 2 Jahren in die Oberstufe gegangen. Und dann, ja, jetzt bekam er eben einen Lehrer, das habe ich auch geschrieben, der, ja, der einfach schlecht erklärt, eher einen universitären Standard anlegt an seine Schüler. Ja, und jetzt macht es ihm keinen Spaß mehr. Jetzt muss er kämpfen, hat Leistungskurs Mathe. Also hat er ja auch gewählt, weil er Spaß da hatte. Und es wird sich halt nicht so wirklich dann individuell gekümmert. Jetzt gucken wir, dass er Nachhilfe bekommt, ja. Weil er prinzipiell ein super Verständnis hat. Mhm. Im Leistungskurs, ja. Mhm. Ja, genau.
Und haben Sie schon mal mit dem Lehrer gesprochen?
Wissen Sie, es ist ganz einfach so, wir haben nicht mit dem Lehrer gesprochen, weil, vielleicht ist das auch ein Thema, Lehrer ja manchmal auch sehr empfindlich sind und wenn dann Eltern mit ihnen sprechen, dann hast du halt als Eltern auch irgendwie die Bedenken irgendwann, dass dein Sohn das dann irgendwann zu spüren bekommt. Deswegen haben wir da wirklich erstmal gar nichts gemacht. Er möchte das auch erstmal nicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, komm, dann gucken wir mal, dann kannst du halt punktuell Mathe-Nachhilfe bekommen, weil er braucht ja nicht für alles, nur punktuell, weil manche Themen einfach nicht gut erklärt werden. Ja. Und was mir halt auch ein Anliegen ist, das habe ich auch gesagt, ich habe selber mal Lehramt studiert, bin aber nicht ein Lehrer geworden später. Ich habe einfach auch gemerkt, dass halt viele Leute Lehramt studieren. Irgendwann gerade Gymnasiallehrer im Praktikum oder im Referendariat merken, also ganz gut ist es doch nicht meine Sache. Und dann möchte ich den Lehrer sehen, der dann sagt, nee, ich studiere was anderes, sondern die ziehen es meistens durch. Und genauso Lehrer haben wir manchmal auch in anderen Fächern in den Schulen. Das finde ich sehr schade.
Hm. Herr Taglieber, vielen Dank für diesen Punkt, für diese beiden Punkte möchte ich sagen. Ich möchte das mal weitergeben an Herrn Ludwig. Es hängt am Lehrer. Was kann man dann überhaupt noch machen?
Nun, also ist es nachgewiesen, dass natürlich der Schulerfolg oder der Erfolg im Mathematikunterricht ganz stark vom Lehrer abhängt. Also es hat die Hätte-Studie ja gezeigt, 2009, 2010, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Das wissen wir natürlich auch an der Universität und versuchen natürlich hier auch die Studierenden entsprechend zu beraten, zu betreuen und auch auszubilden. Das gelingt natürlich nur bedingt, das ist ganz klar. Wir haben die freie Berufswahl und wenn sich jemand in Prüfungen stellt und die Prüfungen besteht, dann darf er diesen Beruf ausüben. Nichtsdestotrotz, der Vater hat ja durchaus ein Problem seines Sohnes beschrieben. Der ist jetzt in der 11. Jahrgangsstufe oder sogar schon in der 12. Macht Leistungskurs Mathematik. Und vielleicht stellt er jetzt fest, dass eben Mathematik ein Fach ist, wo man sich auch durchbeißen muss. Ich finde nicht, dass er das nur jetzt darauf zurückschieben kann, dass der Lehrer schlecht erklärt. Es gibt auch Bücher, die man nehmen kann, wo man was nachlernen, nachlesen kann. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen überheblich an, aber letztendlich wird es dann auch später so im Studium sein, dass er, wenn er Mathe studieren möchte oder was anderes machen, muss er sich damit auseinandersetzen. Also ich würde da jetzt nicht direkt das immer alles auf den Lehrer schieben, nur weil der jetzt gerade nicht gut erklären kann. Man müsste die Gesamtsituation sehen, ist der ganze Leistungskurs unzufrieden und so weiter. Dann könnte man da vielleicht eher was herleiten.
Herr Taglieber, wollen Sie noch mal was dazu sagen? Ist der gesamte Leistungskurs unzufrieden? Ist das so?
Naja, ich habe genau gerade gestern meinen Sohn gefragt, du, wie sieht es eigentlich aus? Es sind 20 Schüler in dem Leistungskurs. Und er sagte, ja du, es gibt 1, 2 Cracks, die eigentlich alles verstehen und Einser schreiben. Und die alle anderen liegen eigentlich so im Dreier-Vierer-Bereich.
Ja, okay.
Und eben ganz ehrlich, also ich finde das ein Hinweis mit dem Buch und ja, und durchbeißen. Also mein Sohn beißt sich durch, der hat bis nachts um 1 gelernt, ja. Und wenn ich dann anfangen muss, dass ich dann Bücher lernen muss, weil er nehmen muss, weil der Lehrer didaktisch nicht, sagen wir mal, auf dem höchsten Stand ist vielleicht und das irgendwie den Leuten beibringen kann, dann tut mir leid. Für mich muss ein Lehrer ein Lehr- und Lernprofi sein, Ich bin auch selber Berater in der freien Wirtschaft. Ich mache Schulungs- und Seminare mit Menschen. Und ich bin derjenige, der mich auf die Leute einstellen muss und nicht die auf mich oder die Kinder sich auf den Lehrer. Das ist mir zu dünn.
Mhm. Herr Ludwig, gut. Ja.
Ja, klar. Ich meine, ich kann jetzt dem Herrn nur recht geben, wenn jetzt so viele Schüler in dem Leistungskurs so wirklich, für den Leistungskurs ja wirklich schlechte Noten haben, also nur 3 und 4 und nur 2 Cracks, dann wäre aber Sache, dass der Leistungskurs mal mit dem Lehrer spricht. Vielleicht ist es ja insgesamt ein Problem mit dem Lehrer, das kann ich aber jetzt auf Ferndiagnose natürlich nicht klar erkennen, das ist ganz klar. Mhm. Trotzdem ist es so, Mathematik ist im Leistungskurs ein schwieriges Fach. Also es ist nicht so, dass es leicht ist, also gerade weil es eben sequenziell aufbaut. Man kann nicht wieder neu anfangen, wie zum Beispiel in Geschichte oder in Erdkunde, wo ein neues Thema kommt, sondern das geht wirklich hier von unten durch. Und ich kann jetzt auch nichts mehr sagen als im Sohn. Es gibt natürlich auch Lernvideos im Netz und so weiter.
Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ja.
Wo man, muss jetzt nicht das Buch sein, aber man hat im Leben halt nun mal mit Personen zu tun, mit denen muss man klarkommen. Und mir tut es jetzt auch leid für den Sohn vom Herrn Tietke. Oder Tatke.
Taglieber,
Entschuldigung, dass er jetzt diesen Lehrer hat. Aber das ist jetzt halt nicht zu ändern. Und klar, was er sich wünscht, ein Lehrer, der auf die Schule eingeht und so weiter, vielleicht hat er ja 10 Jahre lang Glück gehabt, immer Lehrer gehabt, die auf ihn eingegangen sind. Und jetzt ist halt mal einer dabei. Und auch bei Beratern, also in jedem Beruf gibt es Personen, die es nicht so gut können. Das ist so. Das tut mir auch leid, aber mehr kann man dazu jetzt erstmal nicht sagen.
Was mich aber an diesem Thema nochmal interessieren würde, können Sie die didaktischen Fähigkeiten eines Lehrers überhaupt prüfen und dann sagen, es ist vielleicht nichts für dich? Also spielt das im Studium bei Ihnen an der Uni überhaupt eine Rolle?
Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen didaktischen, methodischen und pädagogischen Fähigkeiten. Also was Herr Taktiker meint, sind wahrscheinlich die methodischen Fähigkeiten und didaktischen Fähigkeiten, die aber natürlich auch korrelieren mit den pädagogischen Fähigkeiten, kann ich auf die Schüler eingehen. Wir bei uns an der Universität überprüfen die methodischen Fähigkeiten, aber natürlich nur in der Theorie. Ja, also beherrscht er zum Beispiel, was Frau Bruder vorhin gesagt hat, die Anwendung dieser Grunderfahrungen. Kennt er das Stufenprinzip beim Lernen von Begriffen? Ist er in der Lage, verschiedene Lernformate anzuwenden? Kennt er eben, wir hatten vorhin über Lerntage gesprochen, kennt ihr verschiedene Lehrformate? Ja, also ist ja nicht so, dass die das bei uns nicht sozusagen vermittelt bekommen, die verschiedenen Methoden, die es gibt. Die Lehrperson muss es dann halt auch entsprechend anwenden. Und ich möchte das jetzt nicht weiterschieben, aber in der Universität sind wir gerade dabei, das auch umzustellen, dass mehr Praxis gemacht wird. Aber viele Studierenden sind natürlich auch, wenn man es sieht, dass sie Schwierigkeiten haben, man sagt es ihnen und sagen, ja, sie können das gar nicht beurteilen, sie haben mich jetzt ja nur eine Stunde gesehen. Ich mache das sonst ganz anders. Mhm. Also wir haben natürlich schon nur beschränkte Einflussmöglichkeiten, weil wir eben schriftlich prüfen und die anderen Prüfungen, die dann im zweiten Staatsexamen sind, die ja gleich viel wert sind sozusagen im Vergleich zum ersten Staatsexamen, die haben da einen größeren Einfluss drauf und es wird auch genutzt, dass wirklich sehr unfähige Persönlichkeiten für den Lehrberuf entfernt werden.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Und wir diskutieren heute über den Mathematikunterricht und wie er sich verändern sollte mit dem Mathematikdidaktiker Matthias Ludwig von der Uni Frankfurt und den Mathelehrern Jan-Martin Klinge und Sebastian Schmidt. Jetzt haben ja sowohl Sie, Herr Schmidt, als auch Sie, Herr Klinge, besondere Methoden entwickelt, wie Mathematikunterricht auch die Schüler motivieren kann. Wir sind schon so ein bisschen drauf eingegangen. Herr Klinge, Sie haben für Ihr Konzept ja sogar den Deutschen Lehrerpreis bekommen. Was ist das Besondere an Ihrem Konzept?
Ich glaube, das ganz besonders ist das, also ich möchte es jetzt nicht so darstellen, als hätte ich das erfunden und meinen Kollegen, sondern da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen, die, glaube ich, in der Summe diesen Preis gerechtfertigt haben. Wir haben diese Lerntheken als Lernumgebungen entwickelt, haben die komplett Open Source der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also Eltern, Lehrer, Schüler können sich das komplett runterladen und haben die erweitert um digitale Mehrinhalte, wie zum Beispiel Übersetzungen. Das war so in dieser Zeit, als viele Flüchtlingskinder in die Klassen gekommen sind und man festgestellt hat, das Kind kann Mathematik, versteht aber die Aufgabenstellung nicht. Mhm. Aber wie können wir den irgendwie einbinden? Und dann haben wir innerhalb dieser Lerntheken dieses Materials es geschafft, einzelne Stationen ins Arabische beispielsweise zu übersetzen, sodass die Kinder am regulären Unterricht teilnehmen konnten. Und das sind so ganz viele Aspekte, die da so eine Rolle gespielt haben.
Also Lerntheke heißt, die Schüler gehen dahin, holen sich ihre Aufgaben ab und arbeiten die dann tagelang, wochenlang, vier
ganz
Wochen,
genau,
haben Sie vorhin gesagt,
genau,
ab.
Und also die Lerntheke ist im Grunde nur eine Rahmenmethode. Da drin stecken dann irgendwie mal Spiele, mal Forscheraufgaben, irgendwie mal ein Memory und irgendwie so verschiedene Aufgaben und auch ein paar diese Päckchenaufgaben, die vorhin schon angesprochen wurden, die gehören auch dazu. Und das alles so nach Schwierigkeitsgrad differenziert. Ne? Grüne, gelbe, rote Aufgaben, sodass die Kinder sich selbst dem zuordnen können.
Mhm. So, jetzt gehen wir mal zu Ihnen, Herr Schmidt. Was ist das Besondere an Ihrer Methode?
Ja, schwierig, das jetzt irgendwie in einem Satz zu bringen.
Also, Sie haben ein paar mehr Sitzzeit.
Ich habe einfach vor 6 Jahren mir überlegt gehabt, dass dieses pfiffige YouTube-Video irgendwie in meinen Unterricht rein muss. Weil wenn da so viele Millionen Klicks generiert werden von Jugendlichen und die freiwillig nachmittags was zum Lernen bei YouTube anschauen, dann wollte ich das irgendwie in meinen Unterricht verfrachten und habe selbst Erklärvideos erstellt. Das sind heute 500 Stück. Und deswegen würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich Videolernen mache, sondern ich habe halt mit meinen Videos den Unterricht versucht zu öffnen. Das heißt, die schauen sich zur Vor- oder Nachbereitung auf meinen Unterricht ein Erklärvideo, ein Lernvideo oder ein Aufgabenvideo an, kommen damit vorbereitet oder mit einer Art von Übung bereits in den Unterricht und im Unterricht können wir dann vertiefen, differenziert arbeiten, individuell an irgendwelchen Fragestellungen oder sonstigen Projekten arbeiten, so dass wir quasi, was die Reformpädagogik eigentlich seit Jahrzehnten will, schülerzentriert arbeiten können.
Und das heißt, somit hat mir den, ja? Das heißt, den Frontalunterricht haben Sie sozusagen auf YouTube ausgelagert?
Genau, das heißt, eigentlich mache ich noch Frontalunterricht, aber eben nicht immer voraus, sondern eben auch danach. Das heißt, wenn man sich jetzt einen normalen Matheunterricht vorstellt, der jetzt nicht lehrerzentriert ist, die Schüler erarbeiten was, kommen in Kleingruppen auf irgendwelche Ergebnisse, arbeiten an einer komplexen, kompetenzorientierten Aufgabe, dann gibt es auch ein Erklärvideo zur Abrundung. Das heißt, die Schüler bekommen dann, falls sie halt im Sackgassen gelaufen sind, ein Erklärvideo, mit dem sie dann am Schluss den Sachverhalt nochmal erzählt kriegen von mir, in Form natürlich eines Frontalunterrichts. Aber eigentlich ist es dann in dem Fall eher so eine Abrundung von dem Ganzen. Und das soll quasi ein digitales Lernbüro sein, um es mal mit einem anderen Namen zu nennen.
Wie funktioniert das denn in Ihrer Schulumgebung? Also die meisten Schulen klagen ja, dass sie weder die Tablets haben und noch WLAN und freuen sich jetzt auf den Digitalpakt, der jetzt irgendwann mal umgesetzt werden soll. Sie haben das alle schon?
Ja, jetzt schon. Aber als ich vor 6, 7 Jahren angefangen habe, da war das natürlich noch nicht der Fall. Und das war auch so ein bisschen geschuldet, dass ich dann das Digitale auf die nachmittagliche Hausaufgabe verschieben musste, weil es ja in der Schule nicht funktioniert hat. Und als das dann so nach 2, 3 Jahren tatsächlich auch zu Erfolgen geführt hat, beziehungsweise auch Eltern und Schüler und auch Kollegen da positives Feedback gaben, war dann plötzlich auch Geld da, um Tablet wegen, WLAN und sowas zu installieren. Und deswegen haben wir jetzt so eine Lernumgebung eben auf dem Smartphone auch in der Schule dabei und müssen das Ganze nicht nur nachmittags machen. Wobei natürlich so eine saubere WLAN-Abdeckung, das fehlt uns noch, dass immer dann auch natürlich erwarten wir das Geld vom Digitalpakt, dass wir da noch ein paar Finanzspritzen mehr haben, um dann auch wirklich sicheres, pädagogisch sicheres WLAN anbieten zu können.
Herr Klinge, wie ist das denn bei Ihnen? Arbeiten die Schüler bei Ihnen auch mit Ihrem Laptop, mit Ihrem Handy, mit Ihrem Tablet im Unterricht oder spielt das eher keine Rolle?
Wir sind gerade auf dem Sprung dazu. Wir sind gerade in den Planungen dafür, im nächsten Jahr eine Tablet-Klasse einzuführen. Aber wir sind in Nordrhein-Westfalen gibt es verschiedene Standorttypen. Wir sind Standorttyp 4. Das ist der herausforderndste Standorttyp.
Was heißt das?
Ja, wir haben keine Kinder, die bei uns nachmittags noch Klavierunterricht nehmen und irgendwie fließend 3 Sprachen freiwillig lernen, sondern das ist schon einfach Arbeiterklientel. Das sind nicht ganz einfache Verhältnisse, aus denen ein Großteil der Kinder kommt. Da ist manchmal die Pädagogik und der Erziehungsaspekt wichtiger als der Inhalt.
Und trotzdem kriegen Sie das hin, auch die starken Schüler mitzunehmen?
Ganz unbedingt, ja. Aber ich, also nochmal, wenn ich jetzt das auf meinen Unterricht beziehe, ich mache in meinem Unterricht ja fast nichts. Ich gucke den Kindern zu. Was ich mache, ist, dass ich den Kindern eine vorbereitete Umgebung präsentiere, in dem jeder sich austoben kann. Und die sehr starken Schüler kriegen Aufgaben, die sie ununterbrochen fordern und wo sie sich ganz tief reintüfteln können, ohne dass sie jetzt warten müssen, dass andere Schüler noch irgendwie die Grundaufgaben mit ihnen gemeinsam lösen.
Darf ich da was dazu noch einhacken?
Ja, natürlich.
Ich kann es nicht ganz glauben, dass der Herr Klinge da nichts mehr macht, weil ich komme mir da auch manchmal so vor, dass ich gefühlt nichts mehr mache. Aber ich glaube, ich bin in dieser beobachtenden Rolle im Hintergrund einfach so viel wichtiger. Und ich glaube, das wird beim Herrn Klinge auch der Fall sein. Nicht, dass jetzt jemand am Radio denkt, wir sind die faulen Lehrer, die uns überflüssig machen wollen. Wir wollen uns vielleicht überflüssig machen, dass am Schluss selbstständige Arbeit möglich ist. Aber im Hintergrund zu begleiten, einzelne Schüler nochmal bei der Hand zu nehmen oder für Probleme da zu sein, die vielleicht gerade dann ab von der Mathematik ein Thema sind. Dafür sind wir als Pädagogen mindestens genauso wichtig. Und deswegen dürfen wir unser Steckenpferd nicht immer bloß in die Didaktik reinhauen, sondern wir müssen auch eben schauen, dass es menschelt bei uns im Klassenzimmer. Und im Hintergrund als Coach zu arbeiten, da kann man dafür sorgen, dass es menschelt, dass es eine personalisierte Umgebung ist. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen die Angst von der Mathematik nehmen.
Das heißt nicht, dass Sie Kaffee trinken.
Nein. Da nochmal einzuhaken. Wenn ich meine Klasse so mit passenden Aufgaben ausstatte, dann brauchen vielleicht nur noch 3-4 Kinder tatsächlich meine Aufmerksamkeit, weil die anderen
können sich konzentrieren.
Und genau, und für die habe ich dann tatsächlich eine Stunde lang Zeit. Und das ist so der Unterschied.
Ich möchte eine weitere Hörerin. Mit in unsere Runde nehmen. Mona Fromm hat uns angerufen. Ich grüße Sie.
Hallo in die Runde.
Was ist denn Ihre Meinung zu unserem Thema Mathematikunterricht?
Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass einige Schüler Probleme haben und auch nicht so viel Lust. Und ich glaube, dass es da viele Ansätze gibt. Ich habe einen vorzustellen, das war mein ehemaliger Mathelehrer. Der hat eigene Comics gezeichnet und das dann als Video hochgeladen auf YouTube und hat das in meinem Unterricht gezeigt. Und da gab es einen Hauptcharakter, der hieß Mathemann. Und der hat immer Abenteuer erlebt und Freunde gerettet und hat so sozusagen die verschiedenen Mathe-Themen erklärt.
Und das hat bei Ihnen gut funktioniert?
Das hat bei mir gut funktioniert. Also wir haben immer schon auf die Videos gewartet und haben uns total gefreut, wenn der Lehrer ein neues Video hochgeladen hat oder gezeigt hat. Und auch bei den anderen Schülern hat es gut funktioniert. Wenn man die Grundlagen verstehen wollte, hat man sich nochmal das Video angeschaut. Da war dann oft eine Beispielaufgabe mit Variablen oder so. Und so hat man, das war so ein spielerischer Ansatz, mit dem man das dann besser verstanden hat.
Sind Sie dann auch noch bei der Mathematik geblieben, sozusagen?
So halb. Also ich studiere zur Hälfte Wirtschaftswissenschaften und da erinnere ich mich doch bei manchen Aufgaben immer noch an den Mathemann.
An den Mathemann. Aber war das auch so, wie das Herr Schmidt in seinem Unterricht macht, dass Sie das sozusagen zu Hause sich die Videos angeguckt haben und dann wurde im Unterricht darauf eingegangen?
Indirekt. Also man konnte sich die alle zu Hause anschauen. Der Lehrer hat die auch nochmal auf Facebook geteilt. Hauptsächlich hat er das aber so zur Einführung in das Thema gemacht und hat dann aber selber auch nochmal viel erklärt. Also ich fand den Lehrer auch gut, weil er persönlich gut erklären konnte und diese Videos waren der Zusatz. Es war aber nicht ausschließlich zu Hause und dann in dem Unterricht haben wir nur Aufgaben gerechnet, sondern der Lehrer hat auch in dem Moment viele Fragen beantwortet und wenn ein Schüler es nicht verstanden hat, es auch noch ein drittes Mal erklärt in seinen eigenen Worten.
Vielen Dank für diese Eindrücke und das Lob an den Mathelehrer und den Mathemann. Herr Ludwig, wie wichtig können solche Videos sein, also als Unterrichtsergänzung oder auch als großer Teil des Unterrichts? Sie haben das ja auch mal analysiert.
Ja, also ich habe es mal grob analysiert. Wir lassen gerade eine kleine Studie laufen, in dem wir das Nutzerverhalten von Schülern analysieren, wie sie diese Videos verwenden, was sie da genau daran interessiert. Wie weit sie eigentlich vorspulen, ob sie das ganze Video anschauen, das ist ja ganz unterschiedlich. Nur ein Klick auf ein Video heißt ja nicht, dass ich mir das angeschaut habe, dass ich es verstanden habe. Also wenn Sie jetzt auf so Simple Math oder Daniel Jung Videos anspielen, das ist nämlich so, Sie müssen immer danach noch üben. Also Mathematik ist ein Prozess, wir haben sie heute schon mehrfach gehört, auch bei Herrn Klinge, Herrn Schmidt, die Schüler müssen aktiv sein. Ich denke, das ist das Entscheidende dabei. Die haben ja auch beide immer aufgezeigt, dass die Aktivität, das Auseinandersetzen mit dem Stoff das Wesentliche ist. Auch wenn man ein Video anschaut, danach kommt eben bei Herrn Schmidt eben der Unterricht, wo dann sich mit den Themen auseinandergesetzt wird. Und das kann dann, wenn es nur das Video ist, auch die Hörerin gerade eben hat ja gesagt, man konnte sich das anschauen, im Unterricht wurde es besprochen. Wenn man halt jetzt nur Videos anschaut, da lernt man es, glaube ich, nicht. Ja. Also das wage ich jetzt mal so zu behaupten, die Schüler, die mit den Videos dann gut in der Schule zurechtkommen, die arbeiten auch nochmal dann entsprechend an den Aufgaben. Also nur das Anschauen bringt es nicht. Das ist wie beim Fußball. Ne? Vom Zuschauen lernen wir es nicht. Ne? Man muss es einfach machen. Ja? Wie bei allen Dingen und gerade Mathe, was ja ein Prozess ist. Ich kann eigene Mathematik ja entwerfen, gestalten. Das ist ja kein vorgegebenes Konzept, was viele Menschen denken, sondern ich kann da selbst agieren. Da ist eben die Auseinandersetzung so unwahrscheinlich wichtig.
Wir haben einen weiteren Hörer in unserer Leitung und zwar Winfried Sturm, Lehrer des Jahres 2004. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Sturm und ich habe Sie angeschrieben, weil mich die Thematik schon immer interessiert hat.
Sie sind Mathelehrer.
Ich war mal der Lehrer, ich bin jetzt werde 74, bin aber noch engagiert weltweit, besuche als MINT-Botschafter Schulen, jetzt fliege ich nach Russland, besuche dort die deutsche Schule, war in China, Taiwan. Also ich komme überall rum und mache auch Präsentationen, sehe dort auch, wie man naturwissenschaftlichen Unterricht jetzt speziell auf Mathematik bezogen betreibt. Meine Sache war eben als Lehrer, ich bin also Diplomphysiker und dann in den Schuldienst gegangen, habe es nie bereut. Mhm. Meine Sache war immer praxisbezogen, möglichst zu unterrichten, damit die Schüler aktiv sehen, wofür sie ein Fach machen. In Mathematik zum Beispiel sind wir, das habe ich auch kurz in der Mail geschrieben, bei der Problematik Strahlensätze auf den Sportplatz gegangen, haben Schattenwurf ausgemessen mit einfachen Hölzern und konnten dann aufgrund des Strahlensatzes die Höhe von den Flutlichtmasten bestimmen. Oder aber in Physik hat mir die Aufgabe gestellt bekommen, was ist die Effektivität der Sonnenenergieeinstrahlung? Da haben wir dann also Schattenwurf gemacht, auch wieder auf einen großen Platz, ein Schulgelände, und haben dort Sinus und Cosinus, die Trigonometrie, angewandt, sodass die Schüler gesehen haben, ich lerne also nicht nur irgendetwas, was ich anwenden kann, sondern ich kann das auch täglich gebrauchen. Das ist eigentlich die richtige Voraussetzung, aktiv, praxisorientiert, nicht nur kopflastig und sagen wir, theoretisch arbeiten.
Also anwendungsorientiert arbeiten.
Ganz wichtig, ja.
Herr Ludwig, das ist auch Ihr Konzept. Sie haben dazu sogar eine App entwickelt, richtig?
Ja, genau. Also der Herr Sturm, der ist sozusagen seinerzeit voraus, beziehungsweise das Anwenden, das machen ja ganz viele auch engagierte Lehrer. Und ich denke auch, Herr Klinge und Herr Schmidt werden natürlich mit ihren Schülern auch mal rausgehen und mal draußen Mathe machen. Wir haben eine App entwickelt, die nennt sich Math City Map, also Mathematik Stadtplan. Da geht es darum, dass wir an Objekten, Plätzen in der Stadt oder im Wald oder wo man möchte, Aufgaben verstecken kann, mehr oder weniger mit einfachen Mitteln. Also man macht ein Foto von dem Objekt, sei es jetzt von dem quaderförmigen Stein, man misst die entsprechenden Längen, Breiten, Höhen aus, muss halt noch was über den Stein wissen, welche Dichte hat er. Natürlich verwenden wir nicht den Begriff Dichte hier, sondern sagen, ein Kubikzentimeter wiegt 2,6 Gramm. Und dann kann diese Aufgabe mittels des Systems auf eine Plattform gestellt werden und der Schüler bzw. der Lehrer wird dann im Vorfeld einen Trail zusammenklicken und die Schüler werden dann diesen Trail mit dem Handy ablaufen können, bekommen dann Feedback, direktes Feedback. Man kann Gamification machen, also kann gegeneinander spielen. Und da haben wir also festgestellt, dass das äußerst effektiv ist, wenn man hier draußen passende Aufgaben findet. Das ist noch ein bisschen das Problem, was wir haben, aber da arbeiten wir dran mit Augmented Reality und so weiter. Also passende Aufgaben draußen aktiv mit verschiedenen Sinneskanälen arbeiten, das scheint sehr erfolgreich zu sein.
Wenn man aber jetzt, sagen wir mal, die Situation aufgreift und alles die Beispiele mal sammelt und in irgendeiner schriftlichen Form rausbringt oder in einer App, die man runterladen kann, ist das für die Schüler unheimlich, für die Lehrer auch hilfreich, Unterricht zu planen. Wenn ich zum Beispiel als MINT-Botschafter damals schon, als ich noch aktiv in der Schule tätig war, rumgereist bin, hat mich der Schulleiter freigestellt und ich habe gesagt, ich hole den Unterricht nach oder ich lasse meine Schüler ab Klasse 11, 12 und 13 beim neunjährigen Abitur selbstständig unterrichten, war eine Kamera vorne und hinten. Dann haben die mit meiner Vorbereitung den Unterricht in Mathematik, Physik selbstständig gemacht. Da waren die natürlich erfahren und waren erpicht, dass sie selbst einen guten Unterricht machen. Natürlich muss man das vorbereiten. Alle diese Dinge kann man ja in den Naturwissenschaften, in den MINT-Fächern auch gut umsetzen. Und das ist ganz wichtig. Ich war in Indien. Was ich da gesehen habe, was die für eine Ausstattung haben, die haben nichts gehabt in den Physikraum zum Beispiel, einen Bunsenbrenner. Was die aber gemacht haben an Praxis selber draußen, das hat mich umgehauen. Da sind die mir nachgelaufen wie der Rattenfänger von Hameln und haben gesagt, können Sie nicht noch das und ich zeige Ihnen das. Also das war für mich faszinierend. Und das ist eben so eine Sache, man muss motivationsmäßig die Schüler interessieren und das muss der Lehrer ausstrahlen können. Das ist wichtig.
Herr Sturm, vielen Dank für diese Eindrücke auch aus Indien. Wir laufen jetzt auf das Ende der Sendung zu, aber eine Frage habe ich noch, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben viel über Didaktik gesprochen, über das Fach an sich. Wir haben aber momentan in Deutschland das Problem, dass es zu wenig Mathelehrer gibt, dass auch viel zu viele Mathematikstudenten abbrechen, Herr Ludwig. Woran liegt das? Werden zu viele rausgeprüft?
Ja gut, rausprüfen hört sich jetzt böse an, ne? Ich meine, wir haben einfach Anforderungen an die Studierenden. Diese Anforderungen müssen erfüllt werden. Jetzt kann man sagen, muss ich jetzt, um Lehrer Hauptschullehrer zu werden oder Mittelschullehrer oder Regelschullehrer, wie es in verschiedenen Bundesländern heißt, muss ich jetzt da Analysis 1, 2, 3 können? Sicherlich nicht. Aber man muss natürlich das Grundverständnis von der Mathematik haben. Und da denken halt auch viele, naja, gut, ich habe Mathe ganz gut gekonnt, jetzt geht es an der Uni genauso leicht weiter. Das ist nicht der Fall. Also ich selber habe Leistungskurs Mathe gehabt und habe Mathematik erst, weiß nicht, nach dem dritten Semester gut verstanden. Es ist ein Wesen von Mathematik, dass es leider schwer ist. Ich möchte nicht sagen, dass deswegen die hohen Durchfallquoten gerechtfertigt sind, aber vielleicht entscheiden sich die richtigen Personen dafür, Lehrer zu werden, vor allem Mathelehrer zu werden. Also da muss man eine unwahrscheinliche Frustrationstoleranz einfach mitbringen. Ja, das ist Grund. Ich meine, Mathematikfragen werden oft nach 400 Jahren erst gelöst. Ja, also ganz einfache Fragestellungen, die man jedem erklären kann, erst nach 400 Jahren gibt es diesen Beweis, ja, Keplersche Vermutung. Also
es ist schwierig.
Es bleibt schwierig,
und es bleibt kompliziert.
Wir versuchen wirklich wir passen die inhaltlichen Veranstaltungen an unsere Realschul- und Hauptschullehramtsstudierenden an. Wir passen die inhaltlichen Veranstaltungen an die Primarstufenleute an. Also es ist nicht so, dass wir hier nichts tun, aber es bleibt trotzdem schwierig und wir behalten uns vor, auch im Lichte der Personen, die sich vorher über Mathelehre beschwert haben, dann zu sagen, du musst die Prüfung nochmal machen oder du machst das dritte Mal oder
damit
dann ist es im Raus.
Haben Sie das Schlusswort, Herr Ludwig. Vielen Dank an meine Gäste, an Herrn Ludwig, an Herrn Klinge und an Herrn Schmidt. Das war Campus und Karriere für heute über den Mathematikunterricht. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.